Fit, satt, gesund. Dein Fitness-Podcast mit Jan Danowski und Janice Holz.
Heute spreche ich hier mit einer Frau und ehrlich gesagt, deren Geschichte geht mir so ein bisschen unter die Haut, vielleicht euch auch, aber gleichzeitig macht sie unglaublich viel Mut. Schön, dass du da bist, Madita.
Dankeschön, hallo, das freut mich sehr zu hören.
Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, klar, gerne. Ja, ich bin Madita, ich bin 26 Jahre alt und ich lebe im wunderschönen Gebelsberg.
Und du machst jetzt ungefähr ein Jahr CrossFit, das heißt, du bist ungefähr ein Jahr bei uns. Wie bist du damals zu uns gekommen?
Genau, ich bin durch Silke zu euch gekommen. Einige kennen die vielleicht aus einer eurer anderen Podcast-Folgen. Wir haben zusammen in ihrem Garten einen CrossFit-Workout gemacht und da habe ich ziemlich schnell gedacht, boah, geil, das gefällt mir, das will ich auch machen. Und ja, dann habe ich mich ziemlich schnell bei euch angemeldet.
Und das letzte Jahr im Allgemeinen war für dich ein schweres Jahr. Du hast zu mir gesagt, du wusstest nicht genau, warum du die Welt anders wahrnimmst. Magst du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen? Was war da so deine Situation oder dein Zustand? Was hat sich für dich anders angefühlt?
Ja, ich habe mich in dieser Welt eigentlich immer fremd gefühlt. Irgendwie war alles immer viel zu laut, viel zu schnell, viel zu viel. Und ich war ständig überfordert. Egal, ob es dann Geräusche, Menschenmengen oder auch einfach nur irgendwelche einfachen Gespräche waren, die haben mich komplett ausgelaugt. Und ich habe ganz lange gedacht, dass ich irgendwie falsch bin, weil ich halt immer nur funktionieren musste. Und ja, bis heute ist dieser Ausnahmezustand von intensiver Wahrnehmung eigentlich mein Alltag.
Das heißt, gab es ganz besondere, bestimmte Situationen, in denen du richtig gemerkt hast, irgendwas stimmt hier nicht mit mir?
Ja, ständig. Eigentlich immer und ständig, auch heute noch tatsächlich. Auch wenn ich es mir jetzt im Nachhinein erklären kann. Aber egal, ob in der Schule, auf Partys, sogar in der Familie, hauptsächlich auch im Freundeskreis, da schienen eigentlich alle immer zu wissen, was normal ist oder wie man sich normal verhält, nur ich halt irgendwie nicht. Und dadurch, dass ich andauernd alles um mich herum, egal was passiert, analysieren muss und auch analysiere, wie ich auf andere wirke, habe ich immer wieder an diesen Punkt gekommen, nee, irgendwas passt hier ganz und gar nicht. Ich habe gemerkt, dass ich immer so ein Warum brauche, also eine Erklärung, warum Dinge so passieren, wie sie passieren und wieso jetzt was gemacht werden muss, was für eine Intention dahinter ist. Sonst habe ich halt Schwierigkeiten, das zu verstehen. Und das war immer irgendwie anders als bei anderen.
Ja. Und dieser Zustand und dieses Gefühl hat sich für dich immer weiter zugespitzt. Und dann hast du irgendwann einen Schritt gemacht und bist in eine Klinik gegangen. Vielleicht kannst du da ganz kurz was zu erzählen.
Ja, ich habe im Juni 23 erfahren, dass ich die Abschlussprüfung von meiner Ausbildung nicht geschafft habe. Und musste dann 6 Monate lang in einem Soldatenverwaltungs-Crashkurs mich darauf vorbereiten, die Prüfung nochmal zu wiederholen. Das habe ich dann auch geschafft und auch alles bestanden. Das war aber ja eine sehr, sehr harte Zeit, weil ich nur noch funktioniert habe. Und danach war ich körperlich und seelisch ja eigentlich am Ende und bin dann in eine schwere Depression gefallen. Und zu dem Zeitpunkt gab es dann für mich eigentlich nur ja 2 Auswege. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt im Nachhinein mich für Hilfe entschieden habe. Bin dann ziemlich schnell auch, also ich wollte ja eigentlich ins Erwachsenenleben starten und arbeiten, aber ich bin dann eben auch sehr schnell ausgefallen und habe mir dann Hilfe bei einem Therapeuten gesucht und der hat mich dann, oder der hat das alles so eingeleitet, mich zu verschiedenen Therapeuten und Ärzten geschickt und dann wurde ich halt ja in eine Klinik verwiesen quasi.
Und dann hast du eine Diagnose bekommen, und zwar ADHS und Autismus. Und was hat das für dich verändert?
Genau, während der Zeit kamen dann die Diagnosen und das, ja, das hat echt alles verändert. Also klar, es war erstmal ein Schock, weil ich ja jetzt auch schon mit Mitte, Ende 20 dann ja als recht spät diagnostizierte gelte. Und im ersten Moment habe ich gedacht, oh, scheiße, was machst du denn jetzt? Und dann musste man sich natürlich erstmal mit diesem ganzen Thema auseinandersetzen, weil natürlich hatte man ADHS und auch Autismus irgendwie schon mal aufgeschnappt, aber so richtig ja gewusst, was da jetzt hintersteckt und was jetzt in Zukunft passiert, das wusste ich halt irgendwie alles nicht. Und es gab auch immer wieder Momente, wo ich mich dachte, ach du meine Güte, irgendwie hatte ich ja recht, dass ich gar nicht normal bin, weil viele Sachen, wo ich mein ganzes Leben dachte, die sind normal, die sind ja eigentlich gar nicht normal gewesen. Also ich habe immer gedacht, alle stehen vorm Spiegel und lernen irgendwelche Karteikarten auswendig und üben, wie sie sich in irgendwelchen sozialen Situationen verhalten. Aber ja, dem war dann nicht so. Wurde des Besseren belehrt.
Ja.
Und ja, dadurch konnte ich aber eben auch mich selber besser verstehen und habe angefangen, mich nicht mehr für gewisse Dinge zu verurteilen. Also ich habe oft gedacht, ach, ich bin irgendwie zu blöd, zu faul oder was weiß ich. Und dann war das wie so ein Puzzleteil, das gefehlt hat, das man endlich findet. Und irgendwie konnte man alles zusammenfügen. Und das war dann eine echte Entlastung, weil man viele Dinge einfach verstehen konnte. Und dann konnte ich halt lernen, dass ich nicht irgendwie schlecht darin bin, ein schlechter Mensch zu sein, sondern dass ich einfach nur schlecht darin bin, neurotypisch zu sein oder
Ja.
es halt nicht bin. Und ja, das hat unfassbar viel mit mir und auch mit meiner Sichtweise aufs Leben gemacht.
Man könnte jetzt denken, dass das, wie du gerade sagst, das Puzzleteil ist und dann alles bergauf gegangen ist. Ist es
Nee,
ja
ich habe es mir ein
dann,
bisschen anders vorgestellt.
ist es ja dann nicht. Vielleicht kannst du da auch mal kurz erzählen, was ist passiert?
Ja, während ich dann in der Klinik war, habe ich noch eine zusätzliche Diagnose bekommen. Und zwar die Magersucht, Anorexie. Die ja, war, glaube ich, einfach nur ein Kampf mit allem, was so passiert ist, mit irgendwie Kontrolle haben wollen über diese ganze Situation, die sehr, sehr viele Gefühle hochgeholt hat, mit denen ich nicht ganz so zurechtkam.
Ja. Für diejenigen, die Madita jetzt nicht kennen, wie groß bist du?
1,69, glaube ich, oder 1,70.
1,70. Und was war so dein Gewicht zu der Zeit?
Zu der Zeit war ich, glaube ich, noch so ungefähr bei 56 Kilo. Das ging aber dann mit der Anorexie-Diagnose steil bergab.
Das heißt, was war dein Tiefstgewicht? Weißt du das?
45 Kilo.
Das ist schon sehr, sehr, sehr wenig, ne? Wie war dein Verhältnis zu deinem Körper in der Zeit?
Oh, mein Körper war mein absoluter Feind. Wollte den eigentlich nur klein halten, am liebsten wegmachen. Und durch diese ganzen Gefühle, die während der Therapie dann aufkamen oder auch Erlebnisse, die man irgendwie versucht hat aufzuarbeiten oder zu verarbeiten, ja, sind halt, das war so ein Chaos irgendwie. Also Gefühle sind ja für mich aufgrund des Autistenhirns dann auch einfach ein schwieriges Thema. Und ich erinnere mich an ganz, ganz viele Situationen, auch vor allem in den Gruppentherapien, wo man mit den Mitpatienten zusammensaß und Situationen einfach nicht verstanden hat und dann natürlich auch irgendwie sein ganzes Leben hinterfragt hat, und wieder an einem Punkt war, wo man sich irgendwie falsch gefühlt hat. Das war alles so ein, ja, einfach ein tierisches Chaos. Und da habe ich eben in diesem Chaos versucht, die Kontrolle über Hunger, damit dann Sicherheit zu bekommen. Aber da ist es ein bisschen schief gegangen.
Du standest dann irgendwann kurz vor der Zwangseinweisung und was hat dich da umdenken lassen?
Ein Gespräch mit der Ärztin aus der Klinik damals. Zu dem Zeitpunkt war ich ja dann schon so runtergehungert, dass ich sehr, sehr distanziert zu meiner Krankheit und auch zu meinen Gefühlen war. Das hat sie mir auch sehr, sehr deutlich in einigen Gesprächen klargemacht und ja, hat mir da eben auch verdeutlicht, dass der Körper jetzt in so einer Art Notstand ist und anfängt, nur noch die wichtigsten Dinge funktionieren zu lassen. Und dann fielen eben auch so Sätze wie, sie könnten und werden sterben, wenn sie so weitermachen. Und ich bin ganz ehrlich, in dem Moment war mir das total egal, weil ich so distanziert war und ich diese Essstörung überhaupt nicht als Feind gesehen habe, sondern eben meinen Körper als Feind wahrgenommen habe. Und die Essstörung war meine beste Freundin, weil die hat mir halt Zuspruch gegeben. Die hat halt immer gesagt, wenn du das so machst, dann ist das total gut. Und ja, das war ein großer Fehler, diesem ganzen Vertrauen zu schenken, auch wenn es mir sehr viel Halt geboten hat. Ich habe dann danach, kurz darauf eigentlich, Essanfälle bekommen. Die sind ja jetzt auch nicht untypisch bei einer Anorexie ab einem gewissen Grad. Und ich glaube aber, dass so schlimm diese Essanfälle waren, das auch so ein bisschen mein Leben gerettet hat, weil mein Gehirn vielleicht auch so ein Stück weit wieder angefangen hat zu arbeiten und ich wieder so ein bisschen Dinge hinterfragen konnte. Und dann habe ich halt hinterfragt, ob ich wirklich aufgeben möchte und habe mich letztendlich dann für Nein entschieden und habe dann aber gesagt, wenn, dann will ich mir die Klinik aber wenigstens selber aussuchen.
Okay, das heißt, dann bist du nochmal diesmal in eine andere Klinik
Genau.
gegangen. Und zwar nicht für die Psyche, sondern diesmal um zu überleben.
Ja.
Und wie war das für dich?
Das war schrecklich. Das war wirklich eine der schrecklichsten Erfahrungen in meinem Leben und gleichzeitig aber auch sehr, sehr heilsam. Ich hatte unfassbare Angst. Da kamen viele Sachen auf mich zu. Ich wusste, worauf ich mich einlasse, aber dass es dann doch auch so hart wird, hätte ich nicht gedacht. Und letztendlich, auch wenn ich Angst hatte, habe ich aber gesagt, nee, ich will so nicht weiterleben und vor allem will ich nicht sterben.
Ja.
Und deswegen habe ich es dann einfach gewagt. Und das, was ich da erlebt habe und gesehen habe, das hat mich unfassbar geprägt. Das war sehr, sehr intensiv. Und da habe ich aber dann auch gelernt, dass Heilung halt möglich ist und habe dann der Essstörung den Kampf angesagt.
Und dann kam CrossFit.
Ja.
Erst so ein bisschen zaghaft, später ein bisschen kraftvoller. Was genau hat dir daran geholfen oder dich vielleicht auch überrascht?
CrossFit hat mir gezeigt, wie stark mein Körper ist und dass er nicht nur leicht sein kann. Sport ist damals immer eher so eine Strafe für mich gewesen. Aber dadurch konnte, also durch CrossFit habe ich wieder gelernt, dass das was Positives ist, dass Sport und Bewegung positiv sein kann.
Hm.
Und ich glaube, am meisten geholfen hat eben genau das, dass ich diesen Zugang zu einer positiven Sichtweise wiedergefunden habe.
Ja. Ganz viele sehen Sport ja eher so als Pflicht oder als Kalorienverbrennen oder halt eben als ja, Strafe für das, was sie gegessen haben. Für dich ist er eher so Teil der Heilung geworden. Was genau hat sich verändert?
Das ist ein Punkt, an dem ich immer noch total struggle zwischendurch. Also das ist wirklich nicht leicht wegzubekommen, diesen Gedankengang. Aber ich glaube, dass das Entscheidende das ist, dass man nicht mehr gegen seinen Körper, sondern mit seinem Körper arbeitet. Und ich habe früher sehr konsequent Grenzen gespürt und sie dann ignoriert. Das mache ich
Ja.
jetzt halt nicht mehr. Jetzt spüre ich Grenzen und versuche sie zu akzeptieren. Also wenn ich früher das Kuchenstück nicht gegessen habe, weil die Essstörung mir gesagt hat, nee, das darfst du jetzt nicht, dann bist du undiszipliniert, dann verlierst du all deine Muskeln, dann wirst du fett und sonstiges und mich runtergemacht hat, dann habe ich es halt auch nicht gemacht, dann habe ich lieber noch eine Sporteinheit mehr gemacht. Und jetzt spüre ich so eine Grenze und akzeptiere das, hinterfrage das teilweise natürlich auch und agiere dann ganz anders. Und mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich dann aus Prinzip einfach noch ein Stück mehr Kuchen esse.
Das heißt aber, die Essstörung, wenn du davon redest, klingt das wirklich so, als wäre das eine Person. Ist die immer noch bei dir?
Ja, ich glaube, die wird auch immer ein Teil von mir sein.
Ja.
Ich habe, das ist eigentlich ganz interessant. Ich habe mit meiner Ernährungstherapeutin damals dieses Selbstwerthaus, was es gibt mit Selbstliebe und sozialen Kontakten und sonstigem erarbeitet. Und da war in diesem Selbstwerthaus an den Säulen natürlich eine große Säule, die Essstörung und der Sport. Und ich konnte mir damals, als sie gesagt hat, dass diese Säule der Essstörung immer kleiner werden wird, und dann aber neue Säulen dazukommen, das konnte ich mir nie vorstellen. Ich habe immer gedacht, wenn diese Essstörung weg ist, ja, wer bin ich denn dann noch? Ich habe mich halt komplett darüber identifiziert oder
Ja.
darüber definiert. Und jetzt so langsam merke ich, wie die immer kleiner wird, aber ich glaube, ich möchte auch gar nicht, dass diese Säule für immer weg ist, weil sie halt ein Teil von mir ist und mich auch in meiner Geschichte irgendwie geprägt hat und mir ja irgendwie auch ein Stück weit im positiven Sinne auch Halt gibt. Nur, dass die Stimme jetzt eben nicht mehr so stark ist wie früher, dass sie mich beeinflussen kann, sondern ich quasi eher die Krankheit in dem Sinne beeinflusse, dass ich sie für mich positiv nutzen kann.
Ja. Und du hast sie sogar sehr positiv genutzt. Du hast mittlerweile 20 Kilo zugenommen. Wie ist das passiert? Was hat sich verändert?
Ach, das ja, war unfassbar schwer, seinen Körper da so zu akzeptieren oder neu kennenzulernen. Ich war ja dann irgendwie auch in der Situation verpflichtet, mich damit auseinanderzusetzen und ja, irgendwie das Ganze nicht nur wahrzunehmen und selber zu begleiten, sondern das auch zu akzeptieren und den Körper so zu sehen, wie er wirklich ist, ist, glaube ich, mit das Schwierigste, was einem da dann im Heilungsprozess begegnet, weil die Krankheit einem natürlich was ganz anderes zeigt. Und die dann so wahrzunehmen, den Körper so wahrzunehmen, wie er eigentlich ist, Ist schon ein großes Learning. Dagegen ist Ironie zu verstehen als Autistin ein Klacks. Das ist schon ein hartes Learning. Aber ich muss sagen, dass ich vor allem durch Jan gelernt habe, dass ja, mein Wert nicht vom Gewicht abhängt. Und ich habe mir dann ein Stück weit auch eigene, ja, wie nennt man es, Skills gesucht, wie ich mich quasi dafür, wie sagt man, also mich selber offener dafür machen kann, da diesen Einblick zuzulassen. Also dass ich mich auch bewusst mit meinem Körper beschäftige und habe dann einfach angefangen, auf Instagram Videos hochzuladen von den Workouts bei euch. Und ich habe das immer alles fleißig in meine Highlights gepackt, sodass man auch so ein bisschen eine Veränderung mit dem Laufe der Zeit sehen kann. Und dann natürlich auch sehr viel Zuspruch bekommen. Und diesmal aber eben auf eine andere Art und Weise, dass ich stärker werde, dass ich besser aussehe und gesünder aussehe, dass ich fitter wirke und auch mental stärker wirke. Und das hat mir sehr, sehr viel bedeutet, weil es früher eben andere Nachrichten waren. Also eher ins Gegenteil, du bist so dünn geworden und du bist da so diszipliniert, aber pass doch mal auf und sonstiges. Also ich habe auch so eine Bestätigung für diesen Heilungsprozess bekommen und konnte meinen Körper dadurch irgendwie auch besser wahrnehmen, weil ich das Gefühl hatte, das Richtige zu tun.
Gab es irgendeinen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist, wo du selbst vielleicht gedacht hast, ich bin nicht mehr die von vorher?
Ich glaube nicht, dass es Momente oder ein Moment war, sondern die Menschen, die ich zu dem Zeitpunkt kennengelernt habe. Ich habe damals, und ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie ich das geschafft habe, ich habe 3 bis 4 Mal täglich Sport gemacht, bin dann noch
Wahnsinn.
zusätzlich 10.000 bis 20.000 Schritte gegangen und das halt alles bei andauerndem Fasten oder Diäten. Ich weiß nicht, wo
Wahnsinn.
ich diese Kraft hergenommen habe, die eigentlich gar nicht mehr da war. Und als ich dann mit euch ja gelernt habe, den Sport wieder zu genießen, habe ich halt auch gemerkt, wie stark ich bin, wenn ich mir mal eine Pause gönne. Und dann habe ich mich doch dazu entschieden, die FBC, also die Fitness Body Challenge zu machen, aber in Kombination mit der Ernährungstherapie, also extern dann von Psychologen für die Magersucht, und habe dann endlich verstanden, dass ich nicht Sport mache, um zu essen, sondern eben esse, um Sport zu machen. Und ich muss echt sagen, dass die Box, die FBC, die Community, die ganzen Menschen, die ich auf diesem ja, langen Weg kennenlernen durfte, die haben mich letztendlich zu dem gemacht, was ich jetzt bin, oder mir dabei geholfen, jetzt da zu stehen, wo ich stehe, und mir auch die Möglichkeit gegeben, einfach ich zu sein. Und natürlich auch meine Familie. Das muss ich natürlich jetzt auch noch sagen. Und meine Eltern, die, egal wo wir uns auf der Welt befinden, immer an meiner Seite sind. Ich denke, das war so der springende Punkt, dass man ja mit dem ganzen Wissen auch von den Diagnosen Verständnis bekommen hat und Menschen hat, auf die man sich verlassen konnte. Das war eigentlich das erste Mal in meinem Leben.
Ja, das ist schön, dass das alles dann ein Prozess und ein Produkt irgendwie ist, dass das eine das andere bedingt hat, ne?
Ja.
Wie oft machst du jetzt mittlerweile Sport?
Mal mehr, mal weniger. Also ich versuche eben diese Grenzen von meinem Körper auch bewusst wahrzunehmen und bin da so ein bisschen, ich sag mal, intuitiv unterwegs. Ich denke schon, dass ich viel Sport im Verhältnis zu anderen mache. Also ich bin schon so 5-mal die Woche in der Box, und versuche aber die 2 Rest Days einzuhalten, manchmal auch einen Active Rest Day. Da habe ich mich aber auch hingearbeitet, muss ich sagen. Also ich habe ganz, ganz lange, weil die Anorexie eben auch mit einer Sportsucht einherging oder geht, ganz lange keinen Sport machen dürfen, also quasi einen kalten Entzug gemacht, und dann ganz sachte wieder angefangen mit einmal die Woche, dann 2-mal die Woche, dann durfte ich mal wieder joggen gehen, aber auch nur eine gewisse Kilometerzahl, alles unter Kontrolle, und ich musste eben essen. Und da das jetzt gut funktioniert, bin ich da auch wieder alleine unterwegs quasi, ohne große Kontrolle, und ja, kann mir das selber so ein bisschen einteilen, aber ich versuche halt vernünftig zu sein.
Und was für einen Stellenwert hat das Training jetzt für dich?
Ah, schon einen extrem großen. Das ist ja wie so eine Art Anker für mich. Das ist halt irgendwie so ein Themenbereich, den ich mir einfach auch nicht wegdenken kann. Und ich glaube, das liegt auch nicht nur an der Erkrankung, sondern vielleicht auch eher an dem, was ich bin. Weil ich mit dem Autistenhirn ja auch so wie so Spezialinteressen mitbringen kann. Da gibt es ein ganz cooles Reel auf Instagram, was ich schon öfter gesehen habe. Da steht drüber irgendwas im Sinne von, wenn man nicht den Genie-Autismus bekommen hat, sondern den Sport-Autismus. Und ich muss immer so lachen, weil ich genau dazu zähle. Dieses spezielle Interesse ist bei mir halt definitiv Sport und Bücher, muss ich sagen. Und es sind zwei Varianten, mit denen ich ja einige Zeit einfach mal aus meiner Realität ausbrechen kann. Und das gibt mir halt ganz, ganz viel, um wieder auftanken zu können. Also so ein bisschen wie so eine Droge war es ja dann eine Zeit lang quasi auch. Deswegen ist da, glaube ich, auch so ein bisschen die Gefahr, dass man ja wieder in alte Verhaltensmuster fällt, weil es eben gut tut, da einfach einen sicheren Ort zu haben, wo man mal abschalten kann, wo man irgendwie merkt, dass man einfach stärker werden will und leben will. Ja.
Du hast vorhin gesagt, dass die Magersucht so ein bisschen wie deine beste Freundin war, die dir Halt gegeben hat und die für dich da war. Gibt es da jetzt irgendetwas oder jemand anderen, der diesen Platz eingenommen hat?
Da gibt es auch sehr, sehr viele Menschen. Natürlich viele, viele Menschen, die mir schon lange nah sind, also meine Familie, klar. Aber ich glaube, dass ich gerade durch die Klinikzeit und auch durch die CrossFit-Zeit auch wirklich herzensgute Menschen an meiner Seite jetzt habe, auf die ich mich immer verlassen kann, die eigentlich auch über alles Bescheid wissen, bei denen ich einfach ich selber sein kann und diese Maske, die ich im Alltag immer trage, wo ich funktioniere, wo ich alles aufrechterhalte, meine Diagnosen auch ein Stück weit zurückstecke, um eben dazu zu passen, da reinzupassen, die, bei denen brauche ich das nicht. Und das ist so eine soziale Interaktion, bei der ich auch auftanken kann und die zehrt halt nicht so viele Kräfte. Und ja, da ist eben die CrossFit-Box mit der Community auch ein ganz, ganz großer Teil von geworden.
Das freut mich sehr. Was hat Essen jetzt mittlerweile für einen Stellenwert für dich?
Ich glaube, Essen bedeutet mittlerweile einfach nicht mehr nur Kalorien und Kontrolle, weil es ja letztendlich ein Teil von Selbstfürsorge ist, vom Leben eigentlich, und man ja dem Körper Kraft schenken möchte. Und klar ist es nicht immer leicht, aber ich versuche halt einfach, ja, achtsam und auch liebevoll mit mir umzugehen. Also es gab halt so viele Situationen. Also eigentlich war es immer so, es war eigentlich immer so bescheuert, weil alleine habe ich halt nicht gegessen. Da ist es halt einfach nicht passiert. Und wenn ich unter Leuten war, dann war es mir immer total unangenehm zu essen, weil ich immer das, also seit der Diagnose dann habe ich immer das Gefühl gehabt, jetzt muss ich dir ja auch gerecht werden. Jetzt habe ich ja die Diagnose, jetzt muss das auch so sein, jetzt muss ich auch so aussehen. Letztendlich wollte ich ja auch krank sein. Das hört sich auch immer komisch an, aber letztendlich ist das nichts anderes als ein Hilfeschrei und man möchte ja wahrgenommen werden. Und als dann auch das mit der Klinik aufkam und so, da habe ich immer den Gedanken gehabt, ja, ich bin gar nicht krank genug und jetzt muss ich ja irgendwie noch weniger werden, damit ich überhaupt das Recht habe, in die Klinik zu gehen oder dass mir irgendwie geholfen wird. Und da war das ein ganz großes Thema, dass ich halt gar keinen Zeitpunkt mehr gefunden habe, wo ich überhaupt essen konnte und halt alles nur noch dachte, unter Kontrolle zu haben. Ja, sorry, dass ich das so sage, aber mein Scheißdreck hatte ich unter Kontrolle. Das war, hat vorne und hinten alles nicht funktioniert. Aber meine Ernährungstherapeutin hat mir damals immer diesen Satz gesagt: Essen ist heute Verbindung mit mir selbst, mit anderen und mit dem Moment. Und das ist was, was ich immer mitnehme und mir auch immer wieder Mut zuspricht, den Moment zu genießen, weil es so schwierig ist, Essen aus dem Leben zu denken, weil wenn man sich mit einer Freundin treffen möchte auf einen Kaffee, dann ist da irgendwie ein Kaffee-Essen mit im Spiel. Wenn ich auf ein Date gehe, dann geht man vielleicht essen. Dann trifft man sich mit der Familie, ja, wir bringen Kaffee und Kuchen mit. Also es ist irgendwie immer mit Kalorien und Essen verbunden. Und das war immer so schwierig. Und jetzt habe ich aber diese positive Seite auch da wieder wahrgenommen, dass man zu einem Treffen geht und man ja nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit den anderen einfach diesen Moment genießt und sich dann auch einfach mal trauen kann, dass es einfach scheißegal ist, wie viele Kalorien man dann an dem Abend isst. Es ist einfach ein schöner Abend und das ist das, was zählt.
Ja, wenn du jetzt so zurückdenkst, was würdest du deinem damaligen Ich sagen wollen?
Das, ja, das, aber ich glaube, viel, sehr, sehr viel würde ich dem gerne sagen. Aber ich glaube, wenn dann das, was meine Mama mir jetzt ganz regelmäßig sagt, wenn ich mal zweifle oder auch irgendwas nicht verstehe, ja, dass es nicht falsch ist, dass es einfach nur besonders, einfach nur anders ist und dass das vollkommen okay ist und dass es total egal ist, welche Diagnose da ist, dass sie einen nicht definiert. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was Menschen in so einer Situation verstehen müssen, dass das nicht immer das Richtige ist, sich über eine Diagnose definieren zu lassen oder so, sondern einfach besonders sein, einfach anders sein. Normal ist auch ein bisschen langweilig.
Das stimmt. Was wünschst du dir für die Zukunft, für dich, aber auch irgendwie vielleicht für alle anderen, die einen ähnlichen Weg gehen wie du?
Viel mehr Verständnis, viel, viel weniger Scham und dass wir aufhören, unsere Schwächen zu verstecken. So ganz nach dem Motto, die größten Schwächen werden zu deinen stärksten Kräften.
Das ist schön. Ist das vielleicht auch, wenn du deine Geschichte in einem Satz zusammenfassen müsstest, genau das?
Ja, auch. Aber ich habe mir einen schöneren Satz aufgeschrieben.
Oh, den möchte ich hören.
Und zwar, ich habe gelernt, dass Heilung Zeit braucht und damit beginnt, sich selbst mit Liebe und Geduld zu begegnen.
Das ist schön.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Madita, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich würde mir wünschen, dass das vielleicht ganz viele andere Leute hören, die in einer ähnlichen Situation sind. Vielleicht auch oder hoffentlich nicht ganz so schlimm, aber vielleicht trotzdem mit Selbstzweifeln an sich selbst. Und die, denen das vielleicht ein kleines bisschen was gibt. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.